Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/dasBackhaus und Facebook/dasBiohaus.
Der Installationskünstler Christo ist weltweit bekannt, vor allem für seine Landschaftskunstwerke. Er hat unter anderem den Reichstag und auch die Pont Neuf verhüllt und über die Jahre zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Frau Jeanne-Claude an vielen weiteren Kunstwerken gearbeitet. Nun kommt ein Film über ihn in die Kinos, Christo Walking on Water. Kannst du uns mehr über diesen Film erzählen?
Ja, gerne. Christo ist ja wirklich ein Ausnahmekünstler. Also ich kenne keinen auf der Welt, der so arbeitet wie er. Du hast ja schon einige von seinen spektakulären Installationen genannt. Die sind halt dazu da, um von Menschen vor Ort erlebt zu werden, um sie zu verzaubern und zu beglücken. Aber sie sind eben ganz bewusst flüchtig. Sie sind nicht auf Dauer angelegt. Und nach 14 Tagen, 3 Wochen ist alles wieder vorbei. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich bedeutsam, dass es jetzt einen Film gibt, der seine letzte Installation von Anfang bis Ende begleitet und dokumentiert. Und zwar hat Christo im Jahr 2016 an einem idyllischen See in Norditalien, dem Isio-See, dort 3 Kilometer lange Stege ins Wasser verlegt. Und diese Stege waren umhüllt von leuchtend gelb-orangen Stoffbahnen. Und die Leute konnten halt auf dem Wasser gehen, auf diesen Stegen, deswegen auch Walking on Water, von der einen Ortschaft bis zu Inseln im See und wieder zurück. Und wir erleben das ganze Geschehen von Anfang an mit. Wir kommen natürlich Christo in dem Film sehr nahe mit seiner sprühenden Vitalität, der alle Mitarbeiter auch mitreißt. Man sieht aber auch, wie er durchaus in der Lage ist, seine Mitarbeiter sehr barsch zusammenzufalten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und man erlebt auch fast wie in einem Krimi mit, wie unvorhergesehene Situationen auftauchen, die dann gemeistert werden müssen. Beispielsweise 3 Tage vor Eröffnung im Juni sollte eigentlich in Italien schönstes Sommerwetter sein. Aber nein, es regnet, es stürmt und die Pontons, die Stege tragen, sind schon im Wasser. Aber es gelingt nicht, diese Stoffbahnen da anzubringen, weil der Sturm alles ins Wasser zu wehen droht. Da liegen die Nerven tatsächlich blank. Es ist viel Dramatik in dem Film und der eigentliche Held für mich ist sein Hauptmitarbeiter, der sozusagen den Druck von allen Seiten aushalten muss und mit sehr starken Schultern das auch fast immer lächeln schafft. Der Film hat natürlich auch wunderschöne Aufnahmen von dieser ganzen Installation aus der Luft, wie die Leute da lang spazieren, das ist traumhaft und ja, ich würde sagen, es ist ein einzigartiges Dokument. Man weiß ja auch nicht, ob der Christo, der mittlerweile hoch in den 70ern ist, nochmal ein weiteres Werk dieser Art zustande bringt.
Man kann vielleicht noch ergänzen, dass auch dieser Effekt besonders beeindruckend ist, weil die Stege so niedrig sind und man dadurch wirklich nahe an der Wasseroberfläche läuft. Vielleicht können Sie das auch sich einmal anschauen auf dem Titelheft des aktuellen Lumière-Programms. Das liegt ja an vielen Stellen aus. Kommen wir zum nächsten Film, der trägt den Titel Kapernaum. Ein Film, der bei vielen Festivals auch sehr gut abschnitt. Ursprünglich stammt der Name von einem biblischen Fischerdorf. Im Arabischen und Französischen beschreibt er jedoch einen Ort voller Chaos. Es geht um einen 12 Jahre alten Jungen, der vor Gericht zieht, um seine Eltern zu verklagen. Was bringt den Jungen zu diesem drastischen Schritt?
Ja, das ist natürlich ein Paukenschlag, mit dem der Film eröffnet. Ein Junge, der seine Eltern verklagt dafür, dass sie ihn und seine Geschwister in die Welt gesetzt haben. Muss man sich erstmal vorstellen. Und der Film erzählt dann in einer großen Rückblende, wie es dazu kam. Also wir erleben diese Familie, die in den riesigen Slums von Beirut unter erbärmlichen Verhältnissen haust, wie die anderen Menschen drumherum auch, die eigentlich nicht menschenwürdig sind, in einer ganz engen, heruntergekommenen Wohnung. Der Vater verbittert, die Mutter überfordert, die Kinder weitgehend sich selbst überlassen. Und eines Tages kriegt Zain, die 12-jährige Hauptfigur des Films, eben mit, wie seine Lieblingsschwester, die auch minderjährig ist, von dem etwas schmierigen Vermieter dieser Wohnung umworben wird, der das Mädchen unbedingt heiraten will. Und die Eltern fördern das auch noch aus Angst, dass sie ihre Wohnung verlieren. Zain versucht das zu verhindern, diese unselige Heirat. Als das nicht gelingt, dann nimmt er aus Wut und Verzweiflung Reißaus und streunt dann einige Tage durch Beirut. Lernt durch Zufall eine junge äthiopische Immigrantin kennen, die mit einem kleinen 2-jährigen Sohn da ist. wird bei ihr aufgenommen, erlebt zum ersten Mal sowas auch wie so ein kleines Familienleben, was positiv ist. Plötzlich ist die junge Frau verschwunden, wahrscheinlich von der Polizei aufgegriffen, weil sie keine Papiere hatte. Ja, und Sain sitzt nun da mit diesem Kleinkind und muss versuchen, in Beirut irgendwie zu überleben. So, das ist schon harter Stoff, muss man sagen. Und die Regisseurin Nadine Labaki inszeniert das so im Geist des Neorealismus. Also das ist in den realen Slums gefilmt. Aber ich finde, der Film ist trotzdem kein Elendsgemälde. Es gibt immer wieder also herzerwärmende Szenen, auch mit Fürsorge, Freundschaft und Träumen. Dass der Film einem so nahe geht, liegt natürlich auch an den tollen Laiendarstellern, die Regisseurin gecastet hat, vor allem eben der Junge, der auf eine Art und Weise spielt und eine Präsenz vor der Kamera hat, wie das vielleicht nur Kindern gelingt. Also für mich ist das einer der bewegendsten Filme, die ich seit langem gesehen habe.
Dann kommen wir schließlich noch zu Birds of Passage. Der Film spielt in Kolumbien Ende der 60er Jahre und behandelt die Stammesgemeinschaft der Wayuu, die von Frauen geführt abseits der westlichen Zivilisation ein traditionelles Leben führen. Aber durch ein Ereignis beginnt sich das Leben dieses Stammes zu ändern. Was genau passiert denn da?
Ja, das Ganze ist eine wahre Geschichte, spielt 1968 im Norden von Kolumbien. Es beginnt erstmal so wie so eine Stammesgeschichte. Ein junger Mann, Rafayette, möchte die Tochter der Stammesältesten heiraten. Für die Mutter ist der junge Mann aber nicht gut genug und sie setzt dann ein Mitgift fest, die so hoch ist, dass er die wahrscheinlich nicht bezahlen kann. Er ist erstmal ganz verzweifelt, lernt dann aber durch Zufall eine Gruppe junger Amerikaner kennen, die da in der Gegend rumlungern und vor allem daran interessiert sind, Marihuana sich irgendwie zu beschaffen und in die USA zu schmuggeln. Und Rafayette fällt dann ein, dass eine entfernte Verwandte von ihm, so ein Familienzweig, in den Bergen tatsächlich Marihuana anbauen, schon seit langem. Und er geht dann hin und es gelingt ihm, 50 Kilo Marihuana für einen guten Preis zu erwerben. Er gibt das denen, die geben ihm Geld, er kann sein Mädchen heiraten. Erstmal sind alle glücklich und zufrieden. Aber das ist halt der Anfang. Nachdem es einmal so gut geklappt hat, geht es dann weiter. Die Amerikaner kommen zurück, wollen Nachschub haben und bald gerät immer mehr Marihuana sozusagen in Umlauf, wird in die USA geschmuggelt, immer mehr Geld fließt rein. Aber mit dem Geld kommen auch die Probleme, kommen gewaltsame Konflikte, kommt Kriminalität. Und letztlich ist das Ganze der Anfang des berüchtigten Medellin-Kartells aus Kolumbien, was man ja aus der Presse kennt. Der Film ist halt ein ganz eigenwillige Mischung aus ethnologischem Drama und Drogenthriller, aber eben auf ganz andere Art und Weise und aus ganz anderer Perspektive erzählt, als man das beispielsweise von Drogenthrillern aus den USA kennt. Die beiden Regisseure haben schon für ihren vorherigen Film Der Schamane und die Schlange eine Oscar-Nominierung gekriegt. Und sie erzählen diese Geschichte auch in großartigen, manchmal etwas surrealen Bildern. Und ein Regisseur hat geschrieben, das sei das erste Meisterwerk dieses Jahres und ein Film, an dem man wieder sehen kann, dass es sich lohnt, auch bestimmte Kinowerke auf der großen Leinwand zu sehen. Das ist wirklich ein Film, der für die große Leinwand gemacht ist.